HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Ohne viel Hin und Her nominiert der SPD-Parteivorstand ein neues Führungsteam. Die bisherige Co-Chefin Saskia Esken und Generalsekretär Lars Klingbeil sollen auf einem Parteitag Mitte Dezember zur Wahl gestellt werden.
Die Partei.
Moin, hier ist Lars.
Ich brenne für die SPD und ich übernehme sehr gerne Verantwortung.
Die Partei.
Als Minister, wahrscheinlich auch als Ministerin, Parteivorsitzende zu sein, ist mit unserer Parteikultur nicht vereinbar.
Für eine Zukunft. Mit Zukunft.
Man hat jetzt erst im Januar diesen Jahres ja einen neuen Vorsitzenden gewählt, Armin Laschet. Jetzt soll es im kommenden Januar wieder einen neuen Parteivorsitzenden geben.
Es gibt lauter Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen. Die sitzen zusammen und versuchen auszukungeln, wer Vorsitzender wird. Das ist doch die ganz alte CDU.
Wir brauchen andere Sitzungsformate, wir brauchen andere Beteiligungsformate, wir brauchen regelmäßigere Beteiligungen von Mitgliedern.
Heute ist der erste Tag der Erneuerung der CDU. Wir schlagen ein neues Kapitel auf. Ein neues Kapitel der Mitgliederbeteiligung.
Die Partei, 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 macht euch ein.
Die SPD leitet an ihrer Doppelspitze einen immerhin halben Generationswechsel ein, aber im Rampenlicht wird vor allem der designierte Kanzler stehen, der nicht den Parteivorsitz innehat. Die CDU hofft, wegen guter Führung irgendwann wieder aus der Opposition entlassen zu werden, aber die neuen Männer, die das wuppen sollen, scheinen eher von gestern zu sein. Und die Grünen müssen wohl ausgerechnet jetzt ein bewährtes Führungsduo ziehen lassen, weil beide an den Kabinettstisch wollen. Gutes Personal ist leider auch in Parteien schwer zu kriegen und so machtpolitisch reizvoll ein Parteivorsitz auch sein mag, um ihn neu zu besetzen, braucht es Risikobereitschaft auf beiden Seiten. Denn nur bei wenigen Führungsfiguren haben unsere Parteien am Ende gerufen, das war Spitze. Vorsitz, Hochsitz, Schleudersitz, Parteien und ihre Chefsessel, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen mit der Partei, die ihre beiden Chefsessel erst vor wenigen Tagen de facto besetzt hat. Den einen Sessel neu mit dem bisherigen und noch amtierenden Generalsekretär Lars Klingbeil und den anderen erneut mit Saskia Esken, die auch jetzt schon ein Teil der SPD-Doppelspitze ist, bisher zusammen mit Norbert Walter-Borjans, der aber seinen Rückzug angekündigt hatte. Von den Gremien der SPD, dem Präsidium und dem Vorstand ist das alles schon abgesegnet, aber offiziell wird es erst, wenn die designierte neue Doppelspitze auf dem nächsten SPD-Parteitag ab dem 10. Dezember gewählt worden ist. Mehr über die beiden Hälften dieser neuen Doppelspitze erzählt uns jetzt die Kollegin Nina Amin aus unserem Hauptstadtstudio.
Zum Nachdenken klampft er gerne auf der Gitarre, so Lars Klingbeil auf seiner Webseite. Der 2 Meter große Niedersachse ist eher der ruhige, bodenständige Typ. Neben Musik mag er Fußball, besonders Bayern München. Der noch SPD-Generalsekretär sieht sich als Teamspieler.
Egal, auf welcher Position man steht, ob im Kanzleramt, in der Regierung, in der Fraktion, in den Ländern oder in der Partei. Wir spielen alle zusammen und wir schießen aufs gleiche Tor. Das ist das Teamspiel, was wir in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gut hingekriegt haben.
Sagt Klingbeil in einem Video, mit dem er sich bei den SPD-Mitgliedern um den Parteivorsitz bewirbt. Einen Namen hat er sich schon gemacht. Mit ihm als Generalsekretär hat die SPD die Wahl gewonnen. Klingbeil war hauptverantwortlich für die erfolgreiche Wahlkampagne. Verdient, sagen viele in der SPD, dass er nun die Partei mitführen soll. Schon 2019, als die Sozialdemokraten heillos zerstritten schienen und eine neue Doppelspitze suchten, wäre der ambitionierte SPD-Mann bereit gewesen.
Ich würde jetzt nicht sagen, man muss den Ellenbogen permanent rausgefahren haben, aber man muss hier in Berlin auch, um zu überleben und weiterzukommen, immer mal wieder signalisieren, ich bin hier und ich will was machen, ja.
Nun scheint sein Moment da zu sein. Der 43-Jährige verkörpert die Verjüngung der Partei. Er gilt als Pragmatiker und Vertreter des rechten Flügels. Der Gegenpol zu Saskia Esken sozusagen. Die 60-jährige Partei Linke, die manche als etwas spröde empfinden, kämpft ihr politisches Leben lang leidenschaftlich für soziale Gerechtigkeit. Mit Lars Klingbeil arbeite sie seit Jahren sehr vertrauensvoll zusammen, sagt Esken.
Ich schätze an Lars Klingbeil seine Ruhe, seine positive Ausstrahlung, seine große Freude auch daran, dieser Partei zu dienen.
Die SPD-Frau aus Baden-Württemberg führt die Partei schon seit 2 Jahren, gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans. Die beiden haben geschafft, was ihre Vorgänger nicht konnten. Sie haben die SPD, damals zerstritten und im historischen Umfragetief, wieder geeint. Esken trage daran einen großen Anteil, lobt Borjans seine Partnerin. Während der 69-Jährige jetzt das Feld für die jüngere Generation räumt, will die gelernte Informatikerin bleiben.
Weil ich die SPD weiter modernisieren und öffnen will, sie als eigenständige politische Kraft stärken. Das ist uns in den letzten 2 Jahren schon sehr gut gelungen. Aber ich will sagen, auch mit dem Erfolg, den wir jetzt errungen haben bei der Bundestagswahl, ist diese Arbeit nicht zu Ende.
So dürfte es auch Lars Klingbeil sehen. Wie viel Harmonie zwischen Saskia Esken und Lars Klingbeil möglich ist, können die beiden vielleicht beim Musikmachen herausfinden. Auch Esken spielt Gitarre und hat früher, als sie noch nicht an der Spitze stand, sogar mal Straßenmusik gemacht.
Tja, und das, was unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin uns da zuletzt erzählt hat, beschwört für Augenblicke das Bild von sozialdemokratischen Straßenmusikanten herauf, die zu Beginn des Bundestagswahlkampfes vor ihrer großen Aufholjagd verzweifelt durch die Fußgängerzonen schlichen, mit der Sammelbüchse in der Hand und dem Ruf, hasse mal eine Stimme? Aber diese Zeiten sind vorbei. Die SPD ist stärkste Fraktion geworden und wird aller Voraussicht nach in wenigen Wochen auch stärkste Regierungspartei sein. Professor Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Kassel und er ist obendrein, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, selbst Sozialdemokrat. Als solcher ist er Mitglied der SPD-Grundwertekommission und er war von 2009 bis 2014 auch mal Staatssekretär im brandenburgischen Sozialministerium. Er kennt sich also aus gleich zwei Perspektiven sehr gut aus mit der SPD. Guten Tag, Herr Professor Schröder.
Ja, schönen guten Tag, Herr Klapp.
Saskia Esken, das haben wir gerade eben selbst von ihr gehört, schätzt an Lars Klingbeil seine Ruhe und seine positive Ausstrahlung. Heißt das übersetzt, ich habe die Hoffnung, dass er mir keinen Widerstand leistet?
Nein, das heißt, dass sie mit ihm einen Modus vivendi gefunden hat. Die beiden kennen sich ja nicht erst seit gestern. Die haben jetzt 2 Jahre miteinander engstens gearbeitet und haben sicherlich aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Anteilen auch dazu beigetragen, dass es zumindest hohe Akzeptanz für den Wahlkampf von Scholz gegeben hat und für ein vergleichsweise gutes Wahlergebnis.
Stichwort Scholz. Neben der Parteiführung gibt es eben in Zukunft noch den Mann im Kanzleramt. Helmut Schmidt hat ja immer bereut, dass er nicht auch Parteichef gewesen ist. Und Lars Klingbeil hat gerade in einem Interview gesagt, einer der Fehler nach dem Wahlsieg 1998 war, dass ein Parteivorsitzender Oskar Lafontaine sich darauf konzentriert hat, einem Kanzler Gerhard Schröder das Leben schwer zu machen. Diesen Fehler werden wir nicht wiederholen, sagt Lars Klingbeil. Sieht er seine Aufgabe gerade auch darin, dafür zu sorgen, genau dafür, gegen seine Co-Vorsitzende Saskia Esken?
Naja, der Laden muss zusammengehalten werden, weil die Beschwörung alter Zeiten und der Vergleich mit alten Bildern, der hinkt immer ein bisschen, weil ich glaube, den handelnden Akteuren ist doch klar geworden, so viel Zeit werden sie nicht mehr haben. Entweder sie kriegen das jetzt hin, dass sie unter Beweis stellen, einerseits nach innen Akzeptanz herzustellen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und dann nach außen auch eine Schlagkraft deutlich zu machen, die den Leuten einleuchtet. Weil vieles geht zu langsam, viele Dinge sind nicht so entwickelt worden, wie es möglich wäre. Und da muss man nicht die Stammthemen der SPD alleine bemühen, also soziale Gerechtigkeit, sondern der gesamte Klimabereich. Da gibt es doch erhebliche Defizite und es gibt große Erwartungen in der Gesellschaft und das wird nur gelingen, wenn es eine kooperative Strategie zwischen der die Regierung führenden Partei gibt und dem Kanzleramt. Und das wird nicht so laufen können, dass der eine den anderen permanent über den Tisch zieht und die Richtlinienkompetenz in allen Dimensionen wahrnimmt, sondern da muss eine bessere Abstimmung her. Und dass das möglich ist, hat zumindest in Ansätzen dieser Wahlkampf schon gezeigt.
Der Kollege Martin Grewe hat dieser Tage im Handelsblatt einen interessanten Hinweis gegeben. Er schreibt, anders als die Union lege die SPD, wenn sie in Regierungsverantwortung sei, Wert darauf, als Partei sichtbar zu bleiben und nicht als bloßes Anhängsel des Kanzleramtes wahrgenommen zu werden. Was erwarten Sie denn da von der SPD in der geplanten Ampelkoalition, von der SPD als Partei?
Ja, die SPD hat ein anderes Verständnis als die Union. Die Union wird zusammengehalten durch Macht, ist sehr pragmatisch, hat keine weiterreichenden programmatischen Ambitionen, die über den Status quo hinausgehen. Die Sozialdemokratie ist immer ein Stück weit eine unruhige Partei, eine Partei von programmatisch, von Ambitionen. Und wenn die Dinge nicht so vorangehen, wie das den eigenen selbstgesetzten Zielen entspricht, kann das sehr schnell in eine Dualität hineingehen. Das heißt, auf der einen Seite die Bewegungs-SPD, die darauf achtet, dass die Dinge vorangebracht werden, auf der anderen Seite die Regierungs-SPD, die darauf achtet, dass der Laden in der Regierung zusammengehalten wird. Und hier muss man in der Tat eine stärkere Verschränkung zwischen diesen beiden möglichen Optionen für die Weiterentwicklung der SPD hinbekommen. Und da bietet aber Esken und Klingbeil eigentlich eine ganz gut belastbare Spitze.
Stimmt womöglich dieses alte Mantra, Kanzlerschaft und Vorsitz gehören in einer Hand, vielleicht gar nicht mehr, wenn es eine Doppelspitze gibt, wie eben bei der SPD jetzt? Denn dann ist der Kanzler ja in jedem Fall, oder er wäre nur die Hälfte der Parteispitze, wenn er drin wäre. Ist es dann schon besser, er ist ganz draußen und schwebt heimlich über allem?
Hinter dem Bild Kanzleramt und Parteispitze gehören in eine Hand, da steht auch so eine Kraftarithmetik, dass nur einer den Ton angeben kann und dass die Gefolgschaft gesichert ist. Das ist tief verankert in der sozialdemokratischen Ikonografie des Kaiserreichs, aber das trägt nicht mehr für modernes Regieren unter sehr komplexen Bedingungen. Da sind ja permanente Abstimmungsprozesse möglich. Da sind Konferenzen, telefonisch, zweistündlich teilweise zwischen den handelnden Akteuren, und da kann es keinen Kanzler und keinen Parteivorsitzenden geben, der mal kurz sagt, das ist jetzt meine Richtung und folgt mir alle, sondern das Gebot der Stunde ist Kooperation.
Esken und Klingbeil sind von den Gremien auf den Schild gehoben worden und ein Parteitag soll das Ganze dann amtlich machen. Die Mitglieder dürfen diesmal nicht ran. Dürfen die nur ran, wenn es der Partei schlecht geht?
Naja, das war eine Situation gewesen, wo man nicht so recht wusste, wie es überhaupt weitergehen sollte. Und man hat mit der Mitgliederbefragung und der sehr umfänglichen Präsentation möglicher Kandidaten die Hoffnung verbunden, den Laden etwas stärker beteiligungsorientiert nach vorne zu bringen. Also ob das wirklich so gelungen ist, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Aber es ist auf keinen Fall ein Weg, der permanent eingesetzt werden kann, weil am Ende haben auch sozialdemokratische Mitglieder und Gremien ein Interesse daran, dass es funktioniert und dass die Dinge nicht überbordend sind. Also insofern glaube ich, ist es jetzt in der Sache liegend, dass man sich hier etwas klarer an der repräsentativen Demokratie und ihren Strukturen orientiert.
Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Kassel, außerdem Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Ganz herzlichen Dank. Vorsitz, Hochsitz, Schleudersitz, Parteien und ihre Chefsessel. Der Tag in HR2 Kultur.
Der Chef ist ein verheirateter Mann von etwa 45 Jahren und einem nie ganz neuen Hut. Der Chef kommt gegen 9:30 ins Büro und fragt, was Neues? Erwartet auf dieser Frage keine Antwort und macht sich an die Post. Der Chef hat eine Laune, die anderen haben auch eine Laune, bringen sie aber nicht ins Büro mit, sondern geben sie in der Garderobe ab. Der Chef ist sehr gewitzt, mitunter klug, in gewissen Sachen dagegen von Gott geschlagen und mit einem Brett vor dem Kopf versehen. Der Chef hat ganz andere Sachen im Kopf, als das Personal denkt. Vor allem denkt er gar nicht so viel an das Personal, wie das Personal annimmt. Der Chef hat seine eigene Meinung über seine Leute, meistens die richtige. Eine falsche ist ihm mit gar keinen Mitteln aus dem Gehirn zu schlagen. Der Chef telefoniert immer. Der Chef hat nie Zeit. Der Chef hört nie zu, wenn man etwas mit ihm bespricht. Der Chef ist imstande, nach einer ganz wichtigen Erklärung eines Angestellten, die sich der den ganzen Nachmittag über ausgedacht hat, zu sagen, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich mal das Unkostenkonto durchgesehen? Der Angestellte verliert den Faden, ärgert sich grün, verhaspelt sich und berichtet mit erstickter Stimme über das Unkostenkonto. Der Chef vergisst das meiste, was man ihm sagt, und macht die Sekretärin dafür verantwortlich.
Oder die Generalsekretärin oder den Generalsekretär. Denn anders als Kurt Tucholsky im Jahre 1924 betrachten wir ja heute nicht etwa Bilder aus dem Geschäftsleben, sondern Bilder von Parteivorsitzenden. Vor allem von möglichen künftigen Parteivorsitzenden. Denn gleich mehrere Parteien in Deutschland sind ja gerade dabei oder stehen mehr oder weniger kurz davor, ihre Chefsessel neu zu besetzen. Bei der CDU ist das übrigens weiterhin nur ein Chefsessel, denn sich im Zuge ihrer dringend notwendigen Erneuerung auch noch mit einer Doppelspitze zu belasten, das wäre wohl des Neuen zu viel. Es ist ja schon geradezu revolutionär, dass bei der Findung des neuen Parteichefs ein in der CDU an sich völlig unüblicher Mitgliederentscheid zum Einsatz kommt. Und es ist wohl auch weiterhin ein Chefsessel, den die CDU besetzen wird. Also ein Sessel, an dem am Ende ein Chef Platz nehmen wird und nicht etwa eine Chefin. Denn nach zwei Frauen in Folge an der Parteispitze, Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, werden längst wieder und nun schon das zweite Mal in Folge nur Männer gehandelt. Und der erste von ihnen hat heute auch gehandelt, berichtet aus Berlin Uli Haug.
Der erste Kandidat für den CDU-Vorsitz hat seinen Hut in den Ring geworfen. Kanzleramtsminister Helge Braun will antreten und seiner hessischen Landespartei morgen seine Gründe präsentieren. Er gilt als enger Vertrauter der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein parteipolitisches Schlachtross ist Braun aber nicht. Der studierte Mediziner hat zuletzt vor allem eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Merkels Corona-Politik gespielt und in der zweiten Reihe gewirkt.
Und das Wichtige ist doch, dass die Bürger verstehen, jetzt der Winter wird leider wieder problematisch und das wichtigste Gut sind nicht die Regeln, sondern die Vorsicht der Bürger.
Helge Braun dürfte vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier unterstützt werden. Er steht eher für den liberalen Flügel der CDU. Dort könnte er mit seiner Kandidatur einem anderen möglichen Kandidaten Konkurrenz machen. Außenpolitiker Norbert Röttgen hat in Interviews die Personalentscheidung an der CDU-Spitze zuletzt zu einer Richtungsentscheidung gemacht.
Wir sind Partei der Mitte. Das heißt, es kann links und rechts etwas geben. Aber das Zentrum, das muss die Mitte sein. Das muss eine moderne Mitte für unsere moderne Gesellschaft sein.
Norbert Röttgen wiederum hat am Freitag zu einer Pressekonferenz geladen. Er dürfte dort seine Kandidatur öffentlich machen. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn ist dagegen seit gestern nicht mehr im Feld der Kandidaten. In der Unionsfraktionssitzung hat er angekündigt, dass er als Minister bis zur letzten Minute arbeiten und sich darauf konzentrieren wolle. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Spahns Umfragewerte zuletzt sehr schlecht waren. Welche Kandidaten er künftig unterstützt, ließ Spahn offen. Zitiert wird er mit den Worten:
Ich bin im Team Union.
In welchem möglichen Team Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sein möchte, ist unklar. Vielleicht kandidiert auch er noch. Im Bundestag hat er zumindest schon mal auf Angriff geschaltet.
Und ich meine, man kann auch von zukünftigen Regierungsparteien, die in Koalitionsverhandlungen sind, in dieser Krise erwarten, dass man sauber liefert. Und ihr ist nicht sauber geliefert worden, meine Damen und Herren.
Helge Braun will kandidieren. Norbert Röttgen wohl auch, Ralf Brinkhaus vielleicht. Und eine erneute Kandidatur von Friedrich Merz gilt zumindest als wahrscheinlich. Merz wird heute 66 Jahre alt und mit 66 Jahren fängt bekanntermaßen alles erst an.
Unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug über Bewerbungen für den CDU-Vorsitz nach dem Motto: Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Professor Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Glab.
Schauen wir uns mal an, wer da alles nochmal oder zum ersten Mal will oder wollen könnte. Helge Braun aus unserem Bundesland Hessen ist ja für einen Kanzleramtschef ungewöhnlich sichtbar gewesen, was aber wahrscheinlich nicht an ihm lag, sondern an seiner Aufgabe, das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung zu koordinieren. Eigentlich bedient er ja eher das Klischee, dass ein Chef des Bundeskanzleramtes unauffällig sein und vor allem im Hintergrund wirken sollte. Ist so einer der Richtige für eine erneuerungsbedürftige CDU?
Das wird sicherlich Herr Merz anders einschätzen als der Helge Braun selbst oder auch als die amtierende, noch geschäftsführende Bundeskanzlerin. Also das ist sicherlich eine große Frage und innerhalb der Union umstritten. Da werden sich einige freuen, dass es jetzt nicht nur die Männer aus Nordrhein-Westfalen als Kandidaten voraussichtlich sich zur Verfügung stellen, sondern auch ein Mann aus Hessen. Und vor allem werden sich diejenigen in der CDU freuen, die grundsätzlich im Grunde den Merkel-Kurs fortgesetzt sehen wollen. Alle anderen würden das nicht unterstützen.
Zwei von den potenziellen Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen, nämlich Norbert Röttgen und Friedrich Merz, haben es ja schon mal und im Falle von Merz sogar schon zweimal vergeblich versucht, CDU-Vorsitzender zu werden und versuchen es jetzt mutmaßlich wieder. Der eine als Kandidat der Mitte, haben wir eben gehört, der andere als Inbegriff des Konservativen. Aber müsste sich nicht auch ein konservativer Vorsitzender wie Merz es wäre, mit so vielen Leuten von den anderen Flügeln umgeben, dass er gar nicht konservativ durchregieren könnte?
Naja, durchregieren tut er als Parteivorsitzender ohnehin nicht. Die Union versucht immer, das gehört zur CDU dazu, natürlich verschiedene Flügel zu umspannen. Sie will ja weiterhin Volkspartei sein. Also das würde schon gehen. Die Frage ist natürlich, ob Merz dieses Mal dann die richtige Konsequenz zieht. Er hat relativ gute Chancen aufgrund des veränderten Modus, wie man zu einem Vorsitzenden kommen will, nicht mehr über den Parteitag und 2000 Delegierte, sondern über ein Basisentscheid, über Mitgliederentscheid. Das spielt Friedrich Merz in die Hände. Und natürlich, dann muss er schon auch das Feld, im Grunde das Team erweitern, weil auch er wird natürlich daran gemessen, an diesem Dauerlamento, die Union müsse jünger, weiblicher und diverser werden. Also da kommt Herr Merz nicht dran herum. Aber das halte ich jetzt nicht grundsätzlich nicht für ein Problem. Die Probleme liegen ja im Grunde woanders. Zum Beispiel auch im Verhältnis zwischen CDU und CSU. Da ist Merz im Grunde ja nicht der Richtige. Also das wird schwierig.
Stichwort, Sie haben es gerade mal gesagt, jünger, weiblicher, diverser. Gesundheitsminister Jens Spahn hat gestern erklärt, dass er nicht kandidiert, also ein potenzieller Kandidat aus der jüngeren Generation weniger. Und was ist eigentlich mit den Frauen in der CDU? Rita Süssmuth hat ausdrücklich Frauen zur Kandidatur ermuntert, aber die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien aus der dortigen Jamaika-Koalition will nur Vize werden. Ihnen, Frau Professor Mönch, fallen doch bestimmt ein paar Frauen ein, die für das Amt geeignet wären, oder?
Also so ganz einfach ist das nicht, weil wir eben etwas nicht haben, was man im Grunde eigentlich schon bräuchte. Also wir haben nicht die Frau, die bis jetzt im Kabinett war, wo die einem sofort auffallen würde und einfallen würde. Wir haben keine Ministerpräsidentin der CDU. Also insofern, da muss man schon weit im Grunde zurückblicken oder man muss dann im Grunde in die Länder hineinschauen. Es gibt, ja, es gibt eine Fraktionsvorsitzende in der CDU. Es gibt zwei CDU-Landesverbände, die von Frauen geführt werden. Mehr aber gibt es nicht. Also insofern, das ist richtig schwierig. Und ich denke mir, alle männlichen Kandidaten jetzt für den Vorsitz werden alle dasselbe Problem haben. Die brauchen ja zumindest ja, eine Stellvertreterin, eine namhafte und im Grunde ja auch eine Generalsekretärin. Das brauchen alle. Aber tatsächlich eine Kandidatin für den Parteivorsitz sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
Dann könnte vielleicht das Szenario greifen, das der Kollege Ferdinand Otto in der Wochenzeitung Die Zeit gezeichnet hat. Er tippt auf Friedrich Merz, sieht ihn aber nur als Übergangsvorsitzenden, der eine spitzzüngige Opposition macht. Das hat er ja auch schon bewiesen in früheren Funktionen. Aber letztlich aus Altersgründen dann einem Jüngeren oder einer Jüngeren die nächste Kanzlerkandidatur und dann auch den Parteivorsitz anbieten würde. Könnte die CDU auf diese Weise ein bisschen auf Zeit spielen und in der Zwischenzeit dann doch jüngeres Personal rekrutieren?
Ja, also das wäre zumindest eine Perspektive, wobei das mit dem ja sogenannten Nachwuchs innerhalb von 2 Jahren funktioniert das ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Da hat man über die gesamte Kanzlerschaft und den Parteivorsitz von Angela Merkel sich im Grunde immer eingeredet, ach, wir haben doch eine Frau, wozu sollen wir schon wieder nach einer schauen? Das rächt sich jetzt bitter. Das ist im Grunde nichts von 2 oder 4 Jahren, das muss länger angelegt werden, aber nichtsdestotrotz der Diagnose, dass Friedrich Merz eher ein Übergangsvorsitzender wird, die teile ich. Und alle, egal wer es wird, jeder der künftigen oder der künftige CDU-Vorsitzende hat ein schwieriges Jahr vor sich. Wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen in 4 deutschen Ländern, vor allem auch im einwohnerstärksten Nordrhein-Westfalen. Das wird eine große Hürde, egal wie der Vorsitzende heißen wird.
Und wie gut so ein neuer Vorsitzender dann legitimiert wäre, ist ja auch sehr die Frage. Es gibt ja nun wahrscheinlich mehrere Bewerber. Keiner von ihnen ist, ich sag mal, der Brüller. Und dann gibt's ein knappes Ergebnis. Die Basis zeigt sich gespalten und der neue Chef ist dadurch allein schon beschädigt.
Ja, darauf kann es hinauslaufen. Der jetzt noch amtierende Parteivorsitzende, den gibt es ja noch, Armin Laschet, versuchte ja genau das zu verhindern. Der hatte ja eigentlich vor, ein Verfahren zu entwickeln, dass man das verhindern könne, dass es also nicht eine Entscheidung zwischen 3 oder 4 Kandidaten gibt und sich die gegenseitig womöglich die Butter vom Brot nehmen. Also Laschet hat immer, was heißt immer, er hat also im Grunde ja angedeutet, dass das seine Aufgabe noch sein könnte in den letzten Wochen und Monaten seines Parteivorsitzes. Es zeichnet sich nicht ab. Andererseits wissen wir aber auch nicht, wer jetzt wirklich mutig genug ist. Und natürlich, für Röttgen ist es ein Problem, dass jetzt Helge Braun kandidiert. Der Vorteil ist für die Mitglieder, man hat noch einen Mann jenseits von Nordrhein-Westfalen aus Hessen. Das Problem aus Röttgens Sicht ist, dass es im Grunde ebenfalls ein eher jemand ist, der dem liberalen Flügel der Union zugeschrieben wird.
Professor Ursula Mönch, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Abtkanemie für politische Bildung in Tutzing. Vielen Dank. Wir haben ja vorhin schon gehört, was Kurt Tucholsky vor nahezu 100 Jahren, 1924 nämlich, über den Chef zu sagen hatte. Tucholsky hat damals zwar Bilder aus dem Geschäftsleben skizziert, so der Titel der kleinen Textsammlung, aus der wir heute zitieren, aber ein Parteichef ist letzten Endes auch nur ein Chef. Und wer gerne Parteichef wäre, ist vielleicht auch nicht viel anders als der folgende Protagonist aus Tucholskys Bildersammlung, der Angestellte, der etwas werden will.
Der Angestellte, der etwas werden will, ist von beflissenem Eifer. Er steht kurz vor seiner Beförderung zum nach Belieben auszufüllen. Dieser Angestellte ist schon eine Viertelstunde vor Beginn des Dienstes da und geht niemals mit den anderen nach Hause, sondern bleibt sehr wichtig mit einer Feder hinter dem Ohr bis 7 Uhr des Abends. Der Angestellte, der etwas werden will, steckt auffallend viel mit den Prokuristen zusammen und schielt heimlich sehnsüchtig auf die Sondertoilette, die jene benutzen dürfen. Der Angestellte, der etwas werden will, hat manchmal schon etwas Herablassendes im Ton, wenn er mit den jüngeren Kollegen spricht. Er kritisiert niemals Maßnahmen der Geschäftsleitung, sondern findet selbst für die blödsinnigsten Anordnungen der Chefs immer irgendeinen Entschuldigungsgrund. Wenn die ganze Welt schreit, na, das verstehe ich nicht, so sagt er mit einer gewissen Überlegenheit, wahrscheinlich sind die Chefs der Meinung, dass. Der Angestellte, der etwas werden will, arbeitet musterhaft mit zusammengepressten Lippen und achtet sehr darauf, dass keiner etwas werden kann. Eines Tages wird seine Mühe gelohnt. Er wird befördert. Es überrascht ihn wenig. Er sieht bereits darauf, die nächste Stufe zu erklimmen. Er ist mit Vorsicht zu genießen, weil er beim Klettern gern nach unten tritt.
So beschrieb Kurt Tucholsky im Jahre 1924 den Angestellten, der etwas werden will. Vorsitz, Hochsitz, Schleudersitz, Parteien und ihre Chefsessel, der Tag in HR2 Kultur. Bei den Grünen mit ihren Kollektiven an der Spitze hat es ja noch nie einen und nicht den einen mächtigen Chef gegeben. Außer Joschka Fischer natürlich. Oder jetzt Robert Habeck? Naja, man weiß es nicht. Er ist jedenfalls der eine Teil der amtierenden grünen Doppelspitze. Und seine nicht unbedingt bessere Hälfte in dieser Doppelspitze ist Annalena Baerbock. Aber wenn die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sein werden, dann warten auf diese beiden wohl an anderer Stelle mindestens ebenso wichtige Aufgaben. Und dann wartet wohl eine verwaiste grüne Doppelspitze auf zwei andere, die sie besetzen werden. Mehr darüber von Anne Bayer aus unserer Politikredaktion.
Als der neue Bundestag Ende Oktober zum ersten Mal zusammenkommt, macht der Co-Parteichef der Grünen Robert Habeck schon mal eines deutlich. Wenn er und Annalena Baerbock in der neuen Regierung ein Ministerium übernehmen, dann wird es auch eine neue Parteispitze geben.
Als Minister, wahrscheinlich auch als Ministerin, Parteivorsitzende zu sein, ist mit unserer Parteikultur nicht vereinbar.
Die klare Trennung von Posten und Funktionen ist in der Satzung der Grünen vorgeschrieben. Und hinzu komme, so Habeck:
Für eine Partei wie die Grünen ist der Parteivorsitz wirklich ein Knochenjob. Das ist auch schon 24/7, man muss den ganzen Tag arbeiten. Das ist kein repräsentativer Job. Das wird sich auf keinen Fall vertragen. Also Minister und Parteivorsitz ist ausgeschlossen.
Spätestens seit diesem Statement des noch Co-Chefs der Grünen ist klar, auch hier wird es ein Stühlerücken geben. Die Frage ist bloß, wer bringt sich da eventuell schon in Stellung? Ist es, wie manche vermuten,
Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin.
Die Parteilinke gilt als furchtlose Rednerin und ist mit 27 Jahren die jüngste im Kernteam der grünen Ampelsondierer. Beim Länderrat der Grünen Mitte Oktober tritt sie entschlossen, engagiert und sichtbar gut gelaunt auf.
Selbstbestimmung, Lohngleichheit, Gewaltschutz. Das sollen keine leeren Worthülsen mehr bleiben, das wird konkrete Politik werden. Denn Frauenpolitik ist für uns keine Nebensache. Jetzt ist Zeit für einen Aufbruch für echte Gleichberechtigung.
Oder ist es
Omid Nuripur, Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt.
Er zählt zu den wenigen Muslimen der letzten grünen Bundestagsfraktion, gilt als Realo und hat sich vor allem in außenpolitischen Fragen oft zu Wort gemeldet. Wie hier Ende Oktober zur Krise zwischen der Türkei und dem Westen im Fall des inhaftierten Bürgerrechtlers Osman Kavala.
Wir können uns nicht von Erdogan diktieren lassen, wann und wo wir für Menschen- und Bürgerrechte eintreten.
Diese zwei sollen bereits Interesse bekundet haben. Doch was ist mit all den anderen Grünen? Zum Beispiel Fraktionschef Anton Hofreiter bekommt auch er einen Ministerposten. Was wird aus Bundesgeschäftsführer Michael Kellner? Oder Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Fällt für die ostdeutsche Protestantin eventuell auch ein Posten in der Regierung ab? All das bleibt wohl vorerst Spekulation, denn die Partei hat sich dazu bislang nicht geäußert. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Robert Habeck hat zumindest das schon einmal verraten.
Wir werden aber im Januar einen neuen Bundesvorstand wählen und dann wird sich das alles wieder ruckeln und dann werden die Dinge anders sein.
Die Dinge werden anders sein, sagt Robert Habeck mit Blick auf die Neuwahl des Bundesvorstands. Aber vielleicht sind die Dinge ja schon jetzt anders als vor dem Bundestagswahlkampf. Erinnern wir uns, der noch amtierende Vorstand entschied sich damals für Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin. Robert Habeck ließ es wohl schweren Herzens zu. Und dann folgten die bekannten Fehler und Pannen, die Baerbock sich geleistet hat. Und selbst wenn Robert Habeck seiner Co-Chefin auch intern keine Vorwürfe gemacht haben sollte, was man wahrscheinlich bezweifeln darf, so hat er sich doch seinen Teil gedacht und Baerbock wird ihn ihrerseits wahrscheinlich auch so als lebenden Vorwurf empfinden. Schauen wir also zunächst nochmal auf die noch amtierende Doppelspitze der Grünen, denn sie ist es ja, die zurzeit für ihre Partei an vorderster Front die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP führt. Ulrike Herrmann ist Redakteurin bei der taz und auch das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, sie ist Mitglied und wie sie selbst es nennt, Karteileiche bei den Grünen, hat sich allerdings in diesem Jahr entschlossen, ihre Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Wie gut können die beiden noch Vorsitzenden der Grünen noch miteinander und für die Partei? Hat ihr Verhältnis im Wahlkampf vielleicht sogar nachhaltig gelitten?
Also ich glaube schon, dass die beiden sich immer noch gegenseitig vertrauen, auch gerade weil Habeck öffentlich immer zu Baerbock gestanden hat und sie eben nicht kritisiert hat. Er war ja loyal. Aber es ist natürlich völlig klar, das hat sich dann auch direkt nach der Wahl gezeigt, dass jetzt Habeck das Sagen hat und eindeutig da die Führungsfigur ist und dass es nicht mehr Annalena Baerbock ist. Und das hat man eben daran gesehen, dass die Wahl war wirklich nur wenige Tage vorbei. Da hat Habeck gesagt, dass er der Vizekanzler wird, nicht? Und damit ist ganz klar, dass er jetzt sozusagen der Erste da im Rang der Grünen ist.
Aber Vizekanzler kann man erst werden, wenn es eine Koalition gibt und dass die geplante Ampel noch nicht so weit ist, dass man sie aufstellen könnte. Das liegt ja offenbar gerade auch an der Unzufriedenheit in den Reihen der Grünen. Haben Baerbock und Habeck in den Sondierungen zu viel Terrain preisgegeben, dass sie jetzt nicht mehr zurückerobern können?
Also ich glaube, dass da nicht wirklich große Fehler gemacht wurden, denn es ist ja richtig, in einer Verhandlung nicht zu eskalieren, sondern immer zu zeigen, dass man verhandlungsbereit ist. Es handelte sich ja nicht um den Koalitionsvertrag, sondern nur um das Sondierungspapier. Oder anders gesagt, die Fehler liegen nicht bei den Grünen, sondern bei Lindner. Nicht? Lindner, FDP-Chef, hat permanent irgendwelche roten Linien da kreiert. Also eine Linie ist, er will Finanzminister werden. Dabei ist es eigentlich sehr unüblich, schon über Posten zu reden, bevor man überhaupt sich über den Inhalt geeinigt hat. Dann natürlich keine neuen Schulden, schwarze Null muss sein, keine neuen Steuern, auch keine Schattenhaushalte, nichts. Nicht? Also überall tritt also Lindner auf die Bremse und es ist natürlich ganz klar, dass es so am Ende nicht kommen wird, weil es ja ein Kompromiss sein muss. Das heißt, Lindner wird noch Gesicht verlieren, zumal, das finde ich auch wichtig, es so ist, dass seine Basis ihm schon abhanden kommt. Also ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit BDI-Vertretern, also Bund Deutscher Industrieunternehmen. Da ist völlig klar, das ist ja eigentlich FDP-Klientel, aber die sind schon völlig genervt von Lindner, weil die und Industrie natürlich auch weiß, dass es den Klimawandel gibt, dass man Klimaschutz betreiben muss. Die wollen jetzt alle investieren in Wasserschutz. Stoff zum Beispiel. Und dafür braucht man klare Vorgaben des Staates. Dafür braucht man auch Geld vom Staat. Und die Unternehmen verstehen jetzt eigentlich überhaupt nicht, warum Lindner da immer noch von der schwarzen Null erzählt.
Also könnte es tatsächlich dann doch dazu kommen, dass diese Koalition zustande kommt und dass Annalena Baerbock und Robert Habeck dann vom Parteivorsitz ins Kabinett wechseln. Und haben wir ja eben schon einige Namen gehört von Leuten, die dann für die Nachfolge gehandelt werden oder tatsächlich auch in Frage kommen. Und zwar Ricarda Lang und Omid Nuripur. Für wie wahrscheinlich und für wie sinnvoll halten Sie eine solche Doppelspitze?
Ja, also klar ist, dass die Grünen Amt und Mandat trennen. Also es ist klar, dass Habeck und Baerbock da nicht mehr an der Spitze sein können. Das hat Habeck ja auch gesagt. Ob das jetzt am Ende tatsächlich Ricarda Lang und
Omid Nuripur
genau werden, weiß ich nicht. Das können auch andere Leute dann am Ende sein. Aber wichtig ist, dass man ganz klar sehen muss, dass in dem Moment, wo die Grünen in der Regierung sind, dieses Spitzenamt in der Partei nicht mehr besonders wichtig ist. Das muss man so hart sagen. Nicht? Die Macht wird bei den Ministern sein, sprich bei Baerbock und Habeck und wahrscheinlich noch weiteren Politikern, die auch ein Ministeramt haben, und in der Fraktion. Nicht? Weil alles, was die Regierung will, muss ja dann immer durchs Parlament. Das heißt, diese Fraktionsspitze ist auch wichtig. Aber die Parteispitze ist eigentlich dann im Wesentlichen dafür da, Niederlagen zu verkaufen.
Das sagen Sie jetzt so nüchtern und ernüchtern für die Partei und die dann amtierende Spitze. Wird denn eine Partei, gerade wenn es sich um die Grünen handelt, eine solche Rolle denn spielen wollen?
Naja, ich meine, man muss ja mal pragmatisch sein. Also es gibt dann Landtagswahlen, ne? Ich würde ja permanent gewählt in Deutschland. Dabei wird es dann auch Niederlagen für die Grünen geben. Und das wird sich dann die Bundesregierung, sprich Habeck und Annalena Baerbock, werden sich das nicht anziehen wollen. Nicht? Und dann wird immer die Arbeitsteilung sein, dass, falls es zu einer Niederlage irgendwo kommt, wird man von den Ministern nichts sehen, sondern dann wird immer die grüne Parteispitze erklären, warum das alles nicht so schlimm war. Nicht? Und das ist also in der bei einer Regierungspartei ist das die Aufgabe einer Parteispitze. Ganz anders ist es, wenn man in der Opposition ist, wie jetzt die CDU. Nicht? Da ist der Parteivorsitz ganz, ganz wichtig, weil das ist der Weg ins Kanzleramt.
Muss man dann sagen, wenn man dann am Ende welche gefunden hat, die den Parteivorsitz übernehmen, dann hat man ein paar Dumme gefunden?
Naja, ich meine... Nein, ich meine, jetzt muss man das ja dann auch immer aus der subjektiven Sicht des Betroffenen sehen. Also zum Beispiel Ricarda Lang, nicht? 27, für die wäre das natürlich ein Aufstieg. Denn faktisch ist sie ja bisher nichts außer Bundestagsabgeordnete. So, und dann wäre sie richtig wichtig, nicht? Und für Omid Nuripur ist das dann vielleicht auch so. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es zum Beispiel unvorstellbar, dass Katrin Göring-Eckardt jetzt denkt, sie müsse in die Parteispitze, denn sie war ja schon längst in anderen Spitzenämtern, nicht? Das ist, glaube ich, wäre für Sie ein Rückschritt.
Nun würden Baerbock und Habeck ja gerade auch als Kabinettsmitglieder mächtig bleiben bei den Grünen. Das haben Sie ja gerade auch deutlich gesagt. Dazu dann eine neue Doppelspitze für die Partei und die Bundestagsfraktion hat auch noch eine Doppelspitze. Sind 6 Köpfe nicht ein bisschen viel?
Ja, also... Das ist viel, aber damit sind die Grünen bisher gut gefahren. Also weil sich das dann immer auch ausgeglichen hat. Und faktisch ist es ja jetzt so, dass die heimliche Spitze eindeutig Habeck ist.
Ulrike Herrmann, Redakteurin bei der taz und wie sie selbst sagt, Karteileiche bei den Grünen, seit diesem Jahr mit ruhender Mitgliedschaft. Vielen Dank. Und noch einmal wenden wir uns Kurt Tucholsky zu, der im Jahre 1924 Bilder aus dem Geschäftsleben skizziert hat, die aber vielleicht auch als Bilder aus dem Parteileben taugen. Das gilt natürlich vor allem für das Bild vom Chef, der zu Tucholskys Zeiten wohlgemerkt immer männlich war und allein das Sagen hatte und das unumstritten. So wie es bei den heutigen Bundestagsparteien in dieser Kombination eigentlich nur noch bei einer Partei der Fall ist, bei der FDP. Und vielleicht hängt ja der folgende Text von Kurt Tucholsky neben dem Spiegel von Christian Lindner.
Der Chef ist schon als solcher zur Welt gekommen, denn die Karriere eines Chefs ist eine rätselhafte Sache. Er sagt, er habe es durch eigene Tüchtigkeit so weit gebracht, manchmal ist das wahr. Der Chef organisiert von Zeit zu Zeit den Betrieb völlig um. Das schadet aber nichts, weil ja doch alles beim Alten bleibt. Der Chef ist einen Tag im Jahr wirklich guter Laune, am Morgen des Tages nämlich, an dem er auf Urlaub geht. Gegen Mittag ärgert er sich dann fürchterlich über seine Sekretärin und verlässt abends voller Wut das Haus. Der Chef geht öfters zu Konferenzen, manchmal frühstücken und mitunter hat er Gänge. Er kommt dann mit kleinen Paketen zurück, die er im Büro liegen lässt. Der Chef sieht resignierend auf die sich öffnende Tür seines Zimmers. Was Gutes erwartet er auf keinen Fall. Der Chef wird abwechselnd als Blutsauger, Wohltäter, verrückter Kerl, maßloser Arbeiter und Halbgott angesehen. Das ist alles falsch. Er ist nur Chef. Der Chef beeinflusst, ohne es zu wissen, den gesamten Ton seines Hauses, wie der Herr so das Geschirr. Der Chef sagt, wenn er morgens zur Tür hereinkommt, das Schild da müsste mal erneuert werden. Noch niemals ist es einem Chef gelungen, diesen Wunsch in die Wirklichkeit umzusetzen. Der Chef will sich immer zur Ruhe setzen und hat häufig den ganzen Kram satt. Das sind leere Versprechungen. Er macht den Kram bis an sein Lebensende. Dann tritt ein neuer an seine Stelle. Der Alte gewinnt nunmehr die Lichtkonturen eines höheren Wesens und vereinigt in sich alle guten Eigenschaften der Welt. Ja, wie der Alte noch da war. Der neue Chef, siehe oben.
Vorsitz, Hochsitz, Schleudersitz, Parteien und ihre Chefsessel. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und es gibt übrigens noch eine Partei, die demnächst ihre beiden Chefsessel neu besetzen wird, die AfD, wobei ja die Vorsitzenden bei der AfD Bundessprecher heißen. Noch stehen Tino Chrupalla und Jörg Meuthen als Bundessprecher an der Spitze der AfD, aber Jörg Meuthen war schon vor der Bundestagswahl anzumerken, dass er keine Lust mehr auf den Parteivorsitz hat, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath.
Viele Entscheidungen seiner Partei missfielen ihm, wie die Forderung nach einem Dexit oder Alice Weidel als Spitzenkandidatin. Dass er nicht mehr als Bundessprecher antritt, begrüßt der stellvertretende Bundessprecher Stefan Brandner. Er gilt als flügelnah. Die ersten 4 Jahre Meuthen seien gut gewesen.
Aber dann fing es halt an mit dieser unseligen Spaltungsdebatte, mit komischen Personalentscheidungen, Einmischung in Landesverbände, Rausschmissen aus der Partei. Also es ist so ein bisschen... Und ein bisschen ist untertrieben. Das Gespür für die Partei ist ihm abhandengekommen.
Meuthen erzwang die offizielle Auflösung des völkischen Flügels und versuchte die AfD vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu bewahren. Sein jetziger Co-Vorsitzender Tino Chrupalla war da zurückhaltender. Er will erneut antreten und gilt schon als ziemlich sicher gesetzt. Es gibt Gerüchte, er wünsche sich Alice Weidel als Co-Chefin. Sie hat sich allerdings noch nicht öffentlich dazu erklärt. Neben ihr wird außerdem Peter Böhringer als Kandidat gehandelt.
Peter Böhringer. Haushaltspolitiker, Spitzenkandidat der bayerischen AfD für die Bundestagswahl, 52 Jahre alt, wird als Verschwörungstheoretiker eingestuft, sieht den Islam als Gefahr und warnte vor einer Umvolkung durch Migranten.
Der Vorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, Rüdiger Lukassen, erklärte seine Kandidatur bereits vor der Bundestagswahl.
Rüdiger Lukassen, Verteidigungspolitiker, war Oberst bei der Bundeswehr, sieht die AfD auf einem national-konservativen Kurs. 70 Jahre alt, hält die Doppelspitze der AfD für einen Fehler.
Ob er die AfD gerne allein als Bundessprecher vertreten würde? Möglich, dass er auf dem Parteitag im Dezember einen entsprechenden Antrag stellen wird. In der Partei hält es aber kaum jemand für möglich, dass er damit durchkommt. Der Ost-West-Ausgleich wird von den meisten AfDlern für notwendig gehalten. Chrupalla kommt aus Sachsen, sein Co-Sprecher muss demnach aus Westdeutschland kommen. Als weiterer Kandidat könnte Joachim Wundrak antreten.
Joachim Wundrak trat mit Joana Kota als Spitzenkandidatenduo an, das von Meuthen und seinem Lager favorisiert wurde, ist für die AfD Niedersachsen im Bundestag, war Generalleutnant der Luftwaffe, 66 Jahre alt.
Gleiches Lager, gleiche Ambition hat auch Joana Kota.
Joana Kota, seit 2017 hessische Bundestagsabgeordnete, Digitalpolitikerin, fordert geschlossene Grenzen gegen Migration, ehemalige Feng Shui-Beraterin, studierte Politikwissenschaften und Germanistik, 48 Jahre alt.
Mit dem Rückzug von Jörg Meuthen dürfte der AfD ein größerer Eklat auf dem Parteitag erspart bleiben. Die Wahl seines Nachfolgers dürfte trotzdem spannend werden, auch wenn sich nicht alle Kandidaten klar einem Lager zuordnen lassen.
Also auch bei der AfD sind die beiden Spitzenposten neu zu vergeben und einer von ihnen wird wohl mit Sicherheit neu besetzt, nämlich der, den Jörg Meuthen freimacht. Kerstin Münstermann, Leiterin des Berliner Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Guten Tag.
Guten Abend.
Vorsitzende, prägen die Parteien, denen Sie vorsitzen? In welche Richtung wird sich also die AfD entwickeln, wenn sie nicht mehr von Jörg Meuthen geprägt wird, sondern an seiner Stelle von jemand anderem?
Das ist eine gute Frage. Sie wird auf jeden Fall weiter nach rechts rücken. Vielleicht kann man sagen, noch weiter nach rechts. Denn Jörg Meuthen war ja zumindest ein wenig gemäßigt. Und wenn wir jetzt hören, dass Tino Chrupalla sich vielleicht Alice Weidel wünscht und die antritt, die muss jetzt erstmal ihre Corona-Infektion auskurieren. Aber vielleicht ist sie im Dezember in Wiesbaden dann bereit, den Co-Vorsitz zu übernehmen. Also ich bin mir sicher, da werden der AfD noch radikalere Jahre ins Haus stehen, sozusagen.
Wir haben eben auch gehört, einer der Kandidaten für die Parteiführung der AfD stellt die dortige Doppelspitze zumindest in Frage. Und wir merken daran wieder mal, dass inzwischen die meisten Bundestagsparteien eine Doppelspitze haben, nur die FDP und die Unionsparteien nicht. Und wir merken, dass es in den beiden traditionellen Volksparteien die Meinung der einfachen Mitglieder immer wichtiger wird. Werden unsere Parteien also auf die Dauer immer weniger von ihren Vorsitzenden geprägt werden?
Ja, ich glaube, das ist zweischneidig. Zum einen haben Sie recht, stehen wir vor einer Zäsur in Deutschland. Das glaube ich auch. Die CDU macht eine Mitgliederbefragung. Die Doppelspitze hat sich auch in der AfD durchgesetzt. Auf der anderen Seite sehen wir doch auch, dass es vielleicht gar nicht so sehr immer auf den Parteivorsitz, sondern auf prägende Menschen innerhalb der Partei ankommt. Also wenn wir jetzt die SPD sehen, da ist jemand Kanzler oder will Kanzler werden, wird wahrscheinlich gewählt, der gar nicht Parteivorsitzender war. Und trotzdem hat Olaf Scholz der Partei den Stempel aufgedrückt. Also auch als Nicht-Vorsitzender kann man Spuren hinterlassen. Und bei der Union, bei der CDU insbesondere, wird es etwas anders sein. Die suchen händeringend einen neuen Vorsitz. Und in der Opposition braucht es einen starken Vorsitzenden, denn das ist die einzige Bühne. Bislang war Kanzlerin Merkel die prägende Figur der CDU. Und ich weiß gar nicht, ob man so oft gemerkt hat, dass sie nicht mehr Parteivorsitzende ist seit 2018.
Gleichwohl, Koalitionen wie die, die ja auch gerade ausgehandelt wird, werden am Ende von Parteien geschlossen und dann auch von Parteivorsitzenden unterschrieben. Und es werden ja auch die Parteispitzen sein, die die letzten Hindernisse ausverhandeln müssen, wenn die Arbeitsgruppen ihre Papiere alle vorgelegt haben. Und wenn dann klar ist, was ist noch übrig geblieben, dann wird das Ganze in ein Spitzengespräch reingehen. Und wenn Sie sich dann nun die betreffenden Personen an den Spitzen der Parteien anschauen, die noch amtierenden und die designierten, für wie schwierig halten Sie dann diese letzten entscheidenden Verhandlungen?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Da verhandeln ja relativ viele. Wir können uns auch schon mal künftige Koalitionsausschüsse vorstellen. Da wird es ziemlich eng im Kanzleramt. Denn wir haben ja auch bei den Grünen immer eine doppelte Fraktionsspitze zum Beispiel. Das wird nicht einfach. Da ist die FDP in einer etwas leichteren Position. Da gibt es einen Sonnenkönig, Christian Lindner, Partei- und Fraktionschef. Aber schon bei der SPD wird also die künftige Parteispitze Lars Klingbeil, Saskia Esken, Olaf Scholz mitverhandeln. Herr Mützenich will dich ja auch noch was sagen. Das ist ja der Fraktionschef. Ja, und bei den Grünen wird es dann noch voller.
Und wenn dann diese Koalition aber trotzdem dann zustande gekommen ist oder sein sollte, sagen wir mal vorsichtshalber, und dann später die Koalitionsausschüsse kommen, Sie haben sie ja schon erwähnt, sehen Sie da die Möglichkeit, aus Sicht der Koalition müsste dann man wahrscheinlich sagen, die Gefahr, dass dann Parteien sich auch profilieren wollen und diejenigen, die jetzt nicht im Kabinett sitzen, auch diese Profilierung vorantreiben und dass das möglicherweise dann irgendwann eine Koalition, gerade wenn sie aus drei verschiedenen Parteien besteht, auseinanderspringen kann?
Das glaube ich schon. Das haben wir ja schon in der Großen Koalition gesehen. Wir erinnern uns, als Olaf Scholz nicht Parteivorsitzender wurde, hieß es GroKo aus zum Nikolaus. Das kam dann nicht. Aber die unterschiedlichen Strömungen in einer Partei bilden sich ja zum Beispiel bei der SPD jetzt auch im Parteivorsitz ab. Also Saskia Esken ist auf jeden Fall das linke Lager der SPD und Lars Klingbeil wird versuchen, den Kontakt zum Kanzleramt eng zu halten. Ich glaube aber, dass die Parteien, um sich zu profilieren in genau dieser Drei-Parteien-Koalition, sehr genau mitreden wollen, was passiert in den nächsten 4 Jahren. Und ja, das kann eine Koalition auch an den Rande einer Spaltung bringen.
Wenn wir auf die andere Seite schauen, auf die Opposition im Bundestag, da haben wir es ja mit 3 Oppositionsfraktionen, Parteien zu tun, die alle zueinander sehr auf Distanz sind. Union, AfD und Linke, das haben wir in der Form ja auch lange nicht mehr gehabt. Keine der 3 Parteien steht da im Schatten der anderen. Nur Kooperation ist auch kaum denkbar innerhalb der Opposition. Wie stellen Sie sich diese Art von Opposition für? Ist das auch eine Gelegenheit für die Chefs an der Spitze und die Chefinnen da Akzente zu setzen auf ihre jeweils eigene Art?
Ich finde, das haben wir heute schon gemerkt in der Sitzung des Bundestages. Das wird spannend. Da sind, wie Sie sagen, 3 Oppositionsparteien, die nichts miteinander zu tun haben und sich trotzdem in der Rolle gegen die Regierung auf einmal wiederfinden. Da wird besonders, glaube ich, bei der CDU es drauf ankommen, dass der künftige Parteichef auch der Fraktionsvorsitzende ist. Denn diese Bühne im Bundestag, die Regierung anzugreifen, die kann man sich in der Rolle der Oppositionspartei nicht nehmen lassen. Deswegen, das wird noch ein harter Machtkampf, auch mit dem jetzigen Fraktionschef Ralf Brinkhaus der CDU. Ja, bei der AfD werden wir sehen, ob Frau Weidel vielleicht in die Parteispitze wechselt. Und bei den Linken, glaube ich, ist man erstmal so froh, überhaupt noch im Bundestag zu sitzen, obwohl man 5% nicht erreicht hat. Da wird man also vor allem auf Anti-Regierung, Anti-Regierung, Anti-Regierung setzen.
Wir haben ja vorhin schon über Mitgliederentscheide gesprochen und da hat sich nun dieser Tage Theo Sommer zu Wort gemeldet, langjähriger Chefredakteur und dann Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, 91 Jahre alt inzwischen. Er kritisiert Mitgliederentscheide und nimmt Hinterzimmer in Schutz. Er sagt, im Hinterzimmern seien gewählte, bewährte, befähigte Kräfte am Werke, die in der persönlichen Verantwortung für ihr Tun und Lassen stehen. Sie könnten dafür abgewählt werden. Das Volk dagegen, was in der Basis dann sich zum Ausdruck bringt, sei keinem Rechenschaft schuldig. Könnte es sein, dass die Parteien möglicherweise ins andere Extrem fallen, wenn sie zu viel ihren Mitgliedern Raum geben?
Naja, ich glaube weder noch. Also Beispiel CDU, die setzen jetzt auf eine Mitgliederbefragung, aber eigentlich haben wir das Prinzip der repräsentativen Demokratie. Das gilt auch in den Parteien. Da werden Mitglieder bestimmt, die auf einen Parteitag gehen und dann quasi das Wahlrecht wahrnehmen und dann über einen Parteivorsitz abstimmen. Das sind viele Menschen, das ist ein demokratisches Verfahren und deswegen, ich glaube, es ist weder Hinterzimmer noch immer sinnvoll, die Basis zu befragen, sondern eigentlich die vorgesehenen Parteigremien mit der Wahl jeweils zu beauftragen. Und dann kann sich eigentlich niemand beschweren.
Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post in Berlin. Vielen Dank. Vorsitz, Hochsitz, Schleudersitz, Parteien und ihre Chefsessel. Das war der Tag in hr2 Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und egal in welchem Sessel oder überhaupt in welcher Position Sie diesen Tag erlebt haben, ich wünsche Ihnen ganz überparteilich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.